So, ich hoffe, ihr könnt mich hören.
Berlin-Mitte, Regierungsviertel. Auf dem Platz vor dem Bundespresseamt steht Mathis Beckmannshagen, 28 Jahre alt, kurze dunkle Haare, Sonnenbrille, offenes Lächeln.
Dann an dieser Stelle, ja, herzlich willkommen hier zur lobbykritischen Stadtführung von Lobby Control. Und ich möchte euch in den nächsten 2 Stunden hier ein bisschen durch den Berliner Lobby-Dschungel führen.
Die Begrüßung richtet sich an eine kleine Gruppe, 16 Personen. Die Tour ist Teil eines Bildungsseminars. Wie versuchen Lobbyisten, politische Entscheidungsprozesse im Sinne ihrer Auftraggeber zu beeinflussen? Wie gehen sie an die Sache ran?
Eine Grunddisziplin bei Lobbyarbeit besteht eben darin, enge, vertrauensvolle, gute Kontakte aufzubauen. Und zwar idealerweise eben zu wichtigen politischen Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträgern. Also wir sagen auch Netzwerkpflege.
Gleich die erste Station auf dieser Stadttour ist ein gutes Beispiel dafür, wie geschickt die Branche ihre Netze auswirft. An dem Backsteingebäude in der Neustädtischen Kirchstraße 7a hängt ein blankes Schild mit der Aufschrift Deutscher Brauerbund. Die Bierlobby, eine der ältesten Lobbyorganisationen Deutschlands. Die Bierbrauer pflegen ihr Netzwerk zum Beispiel mit einer Preisverleihung. Dabei verleihen sie den etwas kurios klingenden Ehrentitel Botschafter des Bieres. Seit 2002 tragen ihn fast immer Spitzenpolitikerinnen und Politiker. Im Jahr 2017 war es Ministerpräsident Kretschmann.
Also Botschafter des Bieres, das ist nun schon das zweite Amt, mit dem ich nicht gerechnet hätte. Herzlichen Dank dem Deutschen Brauerbund.
Bei Kretschmann ist der Interessenskonflikt vielleicht nicht so groß wie bei Julia Klöckner, CDU, und Christian Schmidt, CSU. Auch sie waren schon einmal Bierbotschafter. Beide zuständig für Landwirtschaft und Ernährung. Doch das Thema Lobbyismus ist im Laufe dieses Jahres viel stärker von der Öffentlichkeit beachtet worden als bisher. Zum Beispiel wurde ein Lobbyregister verabschiedet, das ab kommendem Jahr gelten soll. Britta Hasselmann von den Grünen warf bei der Debatte im Bundestag eine ziemlich berechtigte Frage auf.
Meine Damen und Herren von CDU, CSU und SPD, können Sie mir eigentlich mal die Frage beantworten, warum Sie nur handlungsfähig sind, wenn Druck im Kessel ist, meine Damen und Herren? Nur weil der öffentliche Druck so groß war, gab es dann minimale Bewegung.
Bewegung gab es wegen der Affäre um den Bundestagsabgeordneten Philipp Amthor. Amthor hatte sich beim Wirtschaftsministerium für das amerikanische Unternehmen Augustus Intelligence eingesetzt und dafür Aktienoptionen in Höhe von bis zu einer Viertelmillion Dollar erhalten. Da musste auch die Union nach langem Zögern reagieren. Patrick Schnieder, CDU aus Rheinland-Pfalz, klingt fast etwas selbstkritisch.
Es hat dem einen oder anderen mir auch zu lange gedauert. Die einen sagen, schon vor der Wahlperiode hat das viel zu lange gedauert.
Das neue Lobbyregister zwingt Interessenvertreter künftig dazu, sich in ein öffentliches Verzeichnis einzutragen. SPD, Opposition und Kritiker wie Lobby Control bemängeln allerdings, dass es keinen sogenannten exekutiven Fußabdruck gibt. Denn damit wäre überprüfbar, wie genau Unternehmen und Verbände an Gesetzestexten mitwirken. Tatsächlich haben Lobbyisten rund um den Bundestag ein dichtes Netz gesponnen. Es ist geradezu unglaublich, wer sich hier fußläufig alles angesiedelt hat. Timo Lange von Lobby Control weiß genau, warum das so wichtig ist.
Das ist auch zum Teil so ein bisschen wiederum eine Symbolik der Macht, wenn ich irgendwie eine repräsentative Adresse habe im Regierungsviertel, macht das einen anderen Eindruck, sowohl auf Geschäftspartner als auch auf die Politik.
Nur einen Steinwurf vom Reichstagsgebäude entfernt, in bester Lage am Pariser Platz, hat die Stiftung Familienunternehmen ihren Sitz. Familienunternehmen, das klingt irgendwie nach Bäckereihandwerk in 12. Generation, aber auch Großkonzerne wie BMW oder Henkel etwa sind in Familienbesitz.
Die Stiftung Familienunternehmen ist eine sehr aktive Lobbyorganisation. Die haben zum Beispiel beim Thema Erbschaftssteuer sehr stark Einfluss genommen und dafür gesorgt, dass die Politik ein Gesetz gemacht hat, was gerade sehr große Vermögen sehr stark schont und da ganz wenig Erbschaftssteuer gezahlt wird.
Zurück zur Stadttour. Mathis Beckmannshagen hat gerade erklärt, wie indirektes Lobbying funktioniert. Der Arbeitgeberverband Gesamtmetall zum Beispiel hat die GmbH-Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft gegründet und mit einem Jahresbudget von 7 Millionen Euro ausgestattet, um so verschleiert seine Botschaften in die Öffentlichkeit zu bringen. Sehr direkt ist hingegen das Lobbying der Automobilindustrie. VW, Daimler oder der VDA, der Verband der Automobilindustrie, sie sind natürlich mit ihren Repräsentanzen im Regierungsviertel vor Ort.
In all diesen Büros sitzen ehemalige Mitarbeiter von Ministerien oder eben Leute, die vorher im politischen Betrieb tätig waren. Hier bei Volkswagen zum Beispiel ist das Thomas Steg, der war vorher Pressesprecher oder stellvertretender Pressesprecher von Gerhard Schröder und auch von Angela Merkel anfangs noch.
Daimler-Cheflobbyist ist Eckhard von Kläden, früher Staatsminister im Kanzleramt. VDA-Präsidentin ist Hildegard Müller, früher Chefin des Bundeskanzleramts. Die berühmt-berüchtigten Seitenwechsler sind besonders effektive Lobbyisten, weil sie genau wissen, wie das politische Geschäft funktioniert. Dabei weist Lobby Control auf einen Punkt immer wieder hin. Lobbyismus kann durchaus legitimer Teil des politischen Systems sein, auch damit die Abgeordneten unterschiedliche Informationen bekommen. Allerdings nur, wenn klar nachvollziehbar ist, wer wen mit welchen Mitteln beeinflussen will. Deshalb, so die Forderung von Lobby Control, müssen die unsichtbaren Netze, die die Interessenvertreter so unermüdlich knüpfen und auswerfen, sichtbar gemacht werden.